Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Es soll einer der schönsten Tage im Leben einer Frau werden, die Geburt des eigenen Kindes. Neues Leben auf die Welt bringen, der Tochter, dem Sohn das erste Mal in die Augen sehen, das kleine Wesen danach auf der Brust liegen haben. Geburt als Wunder des Lebens, der Beginn einer innigen Beziehung. So der Wunsch, so die Idealvorstellung von werdenden Müttern und Vätern. Oft wird sie Realität, häufig aber auch nicht. Nicht wenige Frauen klagen über Übergriffe, sogar Gewalt unter der Geburt und haben teilweise jahrelang oder jahrzehntelang mit diesen Erlebnissen zu kämpfen. Was passiert da in den Kreissälen und was sind Gründe für solche Erfahrungen? Was macht eine gute, selbstbestimmte Geburt aus und wann gerät sie zum Albtraum? Und worauf kommt es an bei Ärztinnen und Ärzten, Hebammen, Geburtshelfern, Klinik- oder Geburtshauspersonal im Umgang mit Gebärenden und den Partnern und Partnerinnen in dieser sensiblen, vulnerablen Situation? Und was kann man tun vor, während und nach einer Geburt als Mutter oder Vater, um die Geburt so selbstbestimmt und gut wie möglich zu erleben? Darum geht es heute in unserer Sendung. Selbstbestimmte Geburten, kein Normalfall in Deutschland? Darum geht es heute und dazu begrüße ich hier bei mir im Studio Lena Högemann, Journalistin und Autorin des Buchs »So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen«, in dem sie ihre eigenen negativen Geburtserfahrungen beschreibt und auch mit 30 Frauen und Männern Interviews führt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Guten Morgen, Frau Högemann.
Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung.
Und zugeschaltet aus Tübingen begrüße ich Ulrike Gebhardt-Orthofer, Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes. Sie hat auch über 10 Jahre selbst als Hebamme gearbeitet und entsprechend die unterschiedlichsten Geburten erlebt und kann uns davon erzählen. Guten Morgen auch Ihnen, Frau Gebhardt-Orthofer.
Ja, guten Morgen, Frau Wiesler, und guten Morgen, Frau Högemann. Vielen Dank für die Einladung.
Und wie immer in der Lebenszeit möchten wir von Ihnen hören, meine Damen und Herren. Wie haben Sie die Geburt Ihres Kindes empfunden? Was hat es zu einem guten Erlebnis gemacht? Oder wenn Sie negative Erfahrungen gemacht haben, woran hat das gelegen? Wie sind Sie damit umgegangen und was hätten Sie sich anders gewünscht? Oder auch, falls Sie in der Geburtshilfe arbeiten, was beobachten und erleben Sie, was halten Sie wichtig für eine gute, selbstbestimmte Geburt? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464, oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Selbstbestimmte Geburten. Vielleicht klären wir mal kurz den Begriff. Was bedeutet das eigentlich, selbstbestimmt? Frau Högemann erstmal.
Ja, klingt so einfach, ne? Selbstbestimmt. Klingt auch total logisch. Wir leben in einer Zeit, wo klar ist, dass Frauen selbstbestimmt über ihr Leben entscheiden in allen anderen Lebensbereichen. Das Problem ist nur, das ist meine These, das habe ich erlebt, das erleben viele Frauen, dass das eben in der Geburtshilfe gar nicht unbedingt das Ziel ist, dass Frauen selbst bestimmen können, wie sie gebären. Also welche Eingriffe da gemacht werden oder eben auch nicht. Und ja, deshalb gehe ich so raus in die Welt und sage, ich möchte aber, dass Frauen selbstbestimmt gebären können, weil dann Geburten so kraftvoll sein können und auch das Leben der Frau als Mutter, der ganzen Familie, auch des Kindes so stark dadurch beeinflusst wird, ob sie nun wirklich selbst über ihren Körper bestimmen dürfen oder nicht. Und genau dann, wenn sie es nicht dürfen, wenn die Selbstbestimmung nicht im Fokus steht, wenn es sogar Fremdbestimmung oder Gewalt ist, dann sind eben die Auswirkungen sehr, sehr negativ.
Wir reden ja gleich nochmal darüber, wann ist ein Eingriff medizinisch notwendig? Wo fängt die Selbstbestimmung sozusagen an? Wo hört sie auf? Aber vielleicht erst noch Frau Gebhardt-Orthofer, was ist Ihre Definition von einer selbstbestimmten Geburt?
Ich kann mich da Frau Högemann anschließen. Die Definition von selbstbestimmter Geburt ist natürlich, und das ist auch im Kreis, also die Hoheit über ihren Körper, über das, was die Frau macht, das hat natürlich auch sie. Und sie ist die Entscheiderin und die Menschen um sie herum sollten sie in ihrer Entscheidung unterstützen. Und trotzdem gibt es Frauen, die jetzt, wie Frau Högemann, berichten, dass sie während ihrer Geburt nicht gehört wurden, dass ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse nicht entsprechend geachtet wurden. Und da müssen wir wirklich genau hingucken. Ich würde gerne noch einen Aspekt hinzufügen zur selbstbestimmten Geburt, nämlich das Wort Selbstbewusstsein, also auch dieses Wissen um die eigene Kraft, das Frauen gebären können, und das Wahrnehmen der eigenen Emotionen. Und diese Aufgabe haben eben auch die Menschen, die die Geburt begleiten, sei es eine Begleitperson oder aber auch die Gesundheitsfachpersonen, die dabei sind, Ärzte, Ärztinnen sowie Hebammen.
Denn die Frau steht ja im Mittelpunkt, sie ist Hochleistungssportlerin in dem unbedingt. Moment und hat eine Aufgabe, nämlich dieses Kind zur Welt zu bringen so und muss darin genau. unterstützt werden mhm. oder sollte darin unterstützt mhm. werden. Frau Högemann, welchen Erwartungen und Vorstellungen sind Sie vor 9 Jahren in die mhm. Geburt Ihres ersten Kindes gegangen? Wie haben Sie sich die Geburt vorher vorgestellt?
Ja, das ist ganz interessant, weil ja so vielen Frauen vorgeworfen wird, sie hätten so falsche Erwartungen von der Geburt. Ich hatte gar keine großen Erwartungen. Ich habe schon gedacht, das wird eine schmerzhafte Sache. Ich habe mich da auch wirklich nicht drauf gefreut. Ich war auch nicht so gern schwanger mit der Übelkeit und die Rückenschmerzen und so. Ich bin da einfach hingegangen und dachte, gut, ich gehe in eine Klinik, die wissen da, was sie tun und die werden mir schon sagen, was ich machen soll. Und das war meine Haltung damals und man muss sagen, ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, ich habe 2 Ratgeber gelesen, ich bin von Beruf Journalistin, ich war jetzt nicht uninformiert und trotzdem kam an keinem Punkt vor, was das für ein System ist, in dem ich da gebäre. Dass da eben Eingriffe gemacht werden, die vielleicht nicht medizinisch notwendig sind, dass es sich lohnt, sich inhaltlich darauf vorzubereiten, wie das alles läuft, das wusste ich einfach nicht.
Und Sie schreiben ja in Ihrem Buch, der Tag, an dem ich Mutter wurde, war der schlimmste Tag meines Lebens. Was ist passiert? Was hat es ja. zu so einem schlimmen Tag gemacht?
Das war wirklich, also da werde ich viel drauf angesprochen, weil das einfach ein krasser Satz ist. Und Sie haben ja ganz am Anfang sehr schön beschrieben, was eigentlich geboten ist und was wir für ein Bild davon haben. Ich habe zwar die Geburt selbst nicht als schön erwartet, aber natürlich der Moment, wenn dann meine Tochter da ist, da habe ich mich natürlich riesig drauf gefreut. Und was dann passiert ist, ist, dass ich wirklich in einer Klinik gelandet bin, wie viele Kliniken, in der es überhaupt nicht um Selbstbestimmung geht. An keinem Punkt dieser Geburt. Alles, was da getan wurde, war fremdbestimmt. Es haben andere Leute über mich und meinen Körper verfügt. Es fing an mit ersten Eingriffen, ein Wehentropf, eine PDA. Heute weiß ich, null notwendig, wenn man in die Akte guckt. Es ging einfach darum, dass das schnell passieren soll. Mein Kind soll schnell da rauskommen, damit der Kreislauf frei ist für die nächste Frau. Und das führte dann, das nennt man Interventionskaskade. Das habe ich jetzt alles recherchiert. Also wenn man früh eingreift, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass weitere Eingriffe folgen. Hat mir auch keiner erzählt. Und das führte dann am Ende zu einer Saugglockengeburt. Also die haben meine Tochter mit der Saugglocke da rausgezerrt und sie haben einen Dammschnitt gemacht, dem ich weder zugestimmt hat, der nicht mal angekündigt war. Ist in dieser Klinik auch Alltag. Also das ist die Dimension der körperlichen Gewalt.
Frau Gebhardt-Orthofer, muss mal kurz einordnen, was ein Dammschnitt ist für Menschen, die das nicht wissen.
Naja, ein Dammschnitt, das ist ein Schnitt zwischen Vaginaöffnung und Anus, wenn man für den kindlichen Kopf oder für das Kind Platz schaffen will. Das ist, da hat Frau Högemann recht, das ist nicht mehr Bestandteil der Routine und ist tatsächlich auch in der Zwischenzeit fragwürdig, ob man das überhaupt noch machen sollte, weil das Gewebe an dieser Stelle so ist, dass es tatsächlich, wenn Risse sind, gibt es eine Sollbruchstelle. Das ist meistens, heilt es deutlich besser. Also von Dammschnitten wird grundsätzlich abgeraten.
Es gab mal eine Zeit, da hieß es, man soll besser schneiden, als dass es reißt, damit es besser verheilt.
Und ganz vieles gibt es da und gab es da, das stimmt, ja.
Da würde ich aber gern kurz einhaken, weil das, was Sie jetzt beschreiben, Frau Gebhardt-Orthofer, ist natürlich der Stand der Wissenschaft. Das habe ich genauso recherchiert. Das sollte so sein, das ist aber eben nicht so. Also in den Zahlen sieht man das, dass in 15% aller Geburten Dammschnitte gemacht werden. Und es gibt durchaus Kliniken, in denen das eine Routine ist. Das müssen einfach Frauen wissen, damit sie vorher und während der Geburt sagen können, sie machen jetzt hier aber keinen Dammschnitt, ich möchte das nicht.
Oder ich möchte einen, das ist ja dann wieder die eigene Entscheidung.
Ja, das gibt es auch. Das gibt es auch, es gibt es aber eher selten. Also, weil, warum sollte man das tun? Ja, wenn, natürlich gibt es gibt die seltene Situation, dafür gibt es ja auch den Dammschnitt, dass das Kind sofort auf die Welt kommen muss, weil es jetzt wirklich in Gefahr ist. Mhm. Der hat ja dann seine Berechtigung, aber eben nur dann. Und all diese Dinge, die wusste ich nicht.
Ja. Sie haben von den Interventionen geredet, aber Sie haben auch psychische Gewalt erfahren, beschreiben Sie, also verbale Gewalt auch.
Ja, und das ist natürlich nochmal Next Level unvorstellbar für Frauen vor der Geburt. Ich hatte eine Hebamme, ich hatte auch eine Beleghebamme, das heißt, die war nur für mich zuständig, ja, weil es gibt natürlich das Problem, dass Hebammen mehrere Frauen gleichzeitig betreuen, kurz in den Kreis erlaufen, wieder rauskommen, im Stress sind. Das hatte ich nicht und trotzdem war diese Hebamme nur wenige Minuten immer bei mir und ist wieder rausgegangen, die war nicht wirklich für mich da und wenn sie da war, hat sie gesagt, das reicht so nicht, das wird nichts. Weinen hilft dir jetzt auch nicht und viele andere Dinge, die sehr, sehr gewaltvoll waren. Und als Mutter in der Geburt, in so einer vulnerablen, verletzlichen Situation, ist ja der erste Gedanke, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Habe ich die irgendwie provoziert, dass die so gemein zu mir ist? Und das hat mich monatelang verfolgt, weil ich dachte, ich muss das hier irgendwie provoziert haben. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, warum eine Hebamme mit einer Gebärenden so redet. Bis ich verstanden habe, Ich habe andere Frauen getroffen, die bei der gleichen Hebamme geboren haben. Die ist einfach immer so. Die ist total abgestumpft. Man nennt das Cool-Out. Das ist ein erforschtes Phänomen. Wenn die zu viel Stress haben, irgendwie es nicht mehr schaffen, empathisch zu sein, dann reden die so mit Gebärenden. Und das ist tatsächlich etwas, was es öfters gibt in Geburtsstationen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, Frau Gebhardt-Orthofer. Es gibt ja immer den menschlichen Faktor auch. Also es gibt ja einfach Menschen, die wenig Empathie haben, aus welchen Gründen auch immer. Inwiefern ist das systemisch oder inwiefern ist das eine Sache von Persönlichkeitsauswahl oder Persönlichkeitsentwicklung oder Schulungsfragen?
Also ich möchte da gerne nochmal anführen, dass es egal, wer in der Geburtshilfe arbeitet, ob das Hebammen sind oder ob das Ärztinnen und Ärzte sind, die machen das grundsätzlich, weil sie helfen wollen, weil sie unterstützen wollen. Keine geht zum Dienst und nimmt sich vor, ich werde heute die Frauen schlecht behandeln. Das ist weder auf ärztlicher Seite noch auf Hebammenseite der Fall. Was Frau Högemann schildert, das ist das, was sie nennt Cool Out, und das ist das, was wir aber durchaus auch als Second Victims definieren. Und das gibt es, das darf man nicht leugnen. Das ist ja auch so, dass Frau Högemann das erlebt hat. Und da müssen, also wir von Verbandseite, wir schulen Kolleginnen drin in traumasensibler Geburt, in traumasensibler Sprache. Und trotzdem ist es so, dass bei den Hebammen wie bei allen auch, es gibt Menschen, die da empathischer sind und es gibt andere Menschen. Und was Frau Högemann erlebt hat, also zu sagen, so wird es nichts und keine Hilfe, das geht gar nicht. Also das sind ja tatsächlich wirklich ganz pure und krasse Formen von verbaler Gewalt. Das ist auch nicht entschuldbar. Das muss man auch als Beleghebamme feststellen, dass man so handelt und sich da dann Unterstützung suchen. Und da gibt es auch andere Stellen. Wir würden uns gerne noch freuen, wenn es tatsächlich so institutionalisiert Anlaufstellen für Mütter gäbe, um Geburten nachzusprechen, um solche Dinge einfach auch transparent zu machen.
Sie beschäftigen sich ja, Frau Högemann, schon länger als Journalistin mit dem Thema selbstbestimmte Geburt, schreiben dazu auch in vielen Zeitungen, Zeitschriften. Vor wenigen Wochen ist jetzt Ihr Buch erschienen. Sie sagen, Sie haben damit auch Ihre eigenen Erlebnisse verarbeitet, aber es ist Ihnen auch wichtig, dass das Thema überhaupt öffentlich gemacht wird. Warum?
Ja, weil ich das in der heutigen Zeit wirklich merkwürdig finde. Wir haben das Jahr 2024. Wir reden zu Recht über körperliche Selbstbestimmung von Frauen in anderen Dimensionen. Wir reden über Abtreibungsrechte, Verhütungsgerechtigkeit, den Kampf gegen häusliche Gewalt. Alles super wichtige Themen. Aber dass das eben auch für die Geburt gilt, das ist überhaupt nicht in öffentlichen Debatten angekommen. Also, dass Frauen selbstbestimmt gebären können und da auch die entsprechende Begleitung brauchen, dass das System darauf ausgerichtet sein muss, das alles sehe ich zurzeit nicht. Und deshalb gehe ich so raus mit diesem Thema. Und ich muss sagen, Frau Gebhardt-Orthofer, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie da quasi an der Seite der Mütter sind, die das erleben, dass Sie das so anerkennen und zu sagen, das ist Unrecht. Das gibt auch viele, viele Hebammen, die würden das nicht so sagen. Also, das ist ein sehr, sehr wichtig, dass das auch von institutionalisierter Seite, wie jetzt dem Hebammenverband kommt, zu sagen, wir müssen da gemeinsam was gucken. Und Sie sagten es schon, traumasensible Fortbildung auf den Stationen. Was ich mir wünsche, ist auch eine Fehlerkultur.
Unbedingt.
Weil ich habe auch für mein Buch zum Beispiel Expertin wie eine junge Hebamme interviewt, die sagt, sie lernen das jetzt im Studium ganz anders. Sie wollen Geburten auf Augenhöhe begleiten. Und dann kommen sie in den Kreißsaal, wo ganz andere, wo die Hierarchie stark ist, wo das System einfach sehr patriarchal geprägt ist. Und da ist eine ältere Kollegin, die macht das ganz anders, und es gibt gar keine Fehlerkultur, dass die junge Hebamme der Älteren sagen kann, ich möchte, dass wir Frauen anders begleiten. Das wünsche ich mir eben auch.
Und gleichzeitig gibt es natürlich auch ältere Kolleginnen, die auch einen anderen Ethos und einen anderen Angang haben.
Natürlich.
Ich gehe gerade hier rein, weil wir eine Hörerin schon in der Leitung haben. Frau Nolde hat uns angerufen aus Gilching bei München. Frau Nolde, was ist Ihre Erfahrung?
Hallo, vielen Dank. Meine Erfahrung ist tatsächlich eine schlechte. Ich hatte auch leider eine sehr schmerzhafte Geburt. Aber sie war so dramatisch, dass ich immer noch, also das, was mir auch danach geholfen hat, ist halt zu wissen, dass das Kind, das Leben eigentlich unseres Sohnes gerettet wurde. Also das hat mir geholfen bei all den schlimmen Erfahrungen. Also es ist natürlich wichtig, dass man eine selbstbestimmte Geburt hat, aber für mich ist das im Nachhinein irgendwie eine Art von Utopie oder auch großes Glück einfach. Und es liegt nicht nur zu einem geringen Teil in den Händen des Fachpersonals auf der Geburtsstation. Denn ja, das ist einfach Glück. Und
Das heißt, Sie sagen, es ist eher eine natürliche biologische Sache sozusagen? Oder was ist das, was Sie sich anders gewünscht hätten bei Ihrer Geburt konkret?
Konkret hätte ich, glaube ich, gerne mich, ich hätte mich gerne bewegt. Ich durfte mich zu einem gewissen, an einem gewissen Zeitpunkt durfte ich mich nicht mehr bewegen und ich hatte Schmerzen und dachte, das liegt eigentlich jetzt am Rücken und am Liegen. Ich möchte eigentlich die Position ändern, aber das wurde sozusagen weggewischt, weggebürstet, dieses Bedürfnis. Und das wäre eigentlich nur ein kleines, aber das wäre für mich wichtig gewesen. Aber ich konnte halt nicht mehr einschätzen, inwieweit es vielleicht jetzt auch wirklich nicht mehr geht bei auch einer schweren Geburt. Aber ich, also es hängt halt von, das Glück hängt, es hängt halt von vielen Faktoren ab, von, also das ist, es hängt, ja, also es ist, also natürlich ist eine selbstbestimmte Geburt wichtig und auch wichtig, glaube ich, damit man danach auch sich schneller und besser erholt von der Geburt, aber es tritt einfach in den, wie in Automatismus, einfach in den Hintergrund, wenn es um das, wenn auf einmal die Helfenden sich konzentrieren und auch funktionieren müssen unter hohem Stress und die eigentlich dann nur das Leben des noch nicht Geborenen anschauen.
Wie sind Sie damit, umgegangen? Wie dann nach der Geburt, wenn Sie sagen, das war eine schlimme Geburt, was hat Ihnen geholfen dann im Nachhinein? Sie haben gesagt, ne, dass Ihr Sohn gesund auf der Welt ist. Aber haben Sie das verarbeitet, was Sie da erlebt haben? Hatten Sie Hilfe?
Ja, aber es dauert Jahre, glaube ich, einfach die... und wie verarbeitet? Ich habe auch diese Bücher gelesen, also die andere Bücher, auch als wie die Frau Högemann geschrieben hat. Das war auf jeden Fall Trost und auch Hilfe, das zu verarbeiten, dass man, genau, das hat geholfen und mit anderen Müttern, sei es auf Spielplätzen, ganz banal irgendwie drüber zu sprechen, das hat geholfen. Aber es kam natürlich wenig Hilfe vom Krankenhaus selbst, leider. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn das irgendwie ausgebaut werden könnte, dass da Gesprächsangebote wären. Was hat mir geholfen? Ich glaube einfach nur diese feste Überzeugung, dass es einen Sinn hatte, weil das Leben von unserem Sohn dann gewährleistet, also einfach ermöglicht wurde oder er ohne geistige Behinderung halt schnell rausgerissen wird.
Das ist ja auch, ne, Frau Gebhardt-Otthofer, es ist ja auch eine schwierige Entscheidung immer. Ne? Wann hören medizinische notwendige Eingriffe auf und wo beginnt Gewalt oder Vernachlässigung? Also diese Entscheidung unter der Geburt zu treffen, erwartet man ja eigentlich vom Fachpersonal. Das können die Mütter, wenn sie nicht selber Ärztin oder Geburtshelfer sind oder so, haben ja, wie das eben Frau Nolde beschreibt, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann denkt man, okay, dann wissen die schon, was sie tun und ich mache da mal mit.
Auch wenn man Ärztin oder Hebamme ist, ist man angewiesen auf die professionelle Unterstützung durch Kolleginnen, weil man tatsächlich eine ganz andere Rolle hat, nämlich Gebärende ist. Ja, in der Tat ist es natürlich so, dass eine Geburt tatsächlich eine extreme Erfahrung ist. Es ist eine Extremsituation. Man kann sich schwer darauf vorbereiten, auf was alles geschehen kann. Und man muss natürlich die Informationen vom Fachpersonal zur Verfügung kriegen. Das, was Frau Högemann vorhin schilderte, das waren schon Dinge, die man durchaus auch gesagt hätte bekommen können. Und andere Dinge sind halt so, dass sie unter der Geburt eintreten können. Schmerzen stärker, als man sie erwartete oder dass auch mal das Kind reagiert. Trotzdem ist mir wichtig, das möchte ich gerne betonen, die Selbstbestimmung der Frau ist trotzdem zu wahren. Es gibt nur einen einzigen medizinischen Notfall, in dem es wirklich um Minuten geht. Das ist die vollständige Plazentaablösung. In anderen hat man Zeit mit der Frau, zumindest die Frau zu informieren, was jetzt mit ihr passiert. Aber das ist ja bei Frau Nolde passiert. Sie bekam ja die Information, warum das jetzt wichtig ist, dass sie sich so verhält, wie sie sich verhält. Und es fiel jetzt, und mir fällt es auf, das würde ich gerne nämlich ergänzen. Mir fällt auf, und das ist in den letzten Jahren tatsächlich ungenierter geworden, dass man die Selbstbestimmung der Frau als Gegenpol zum Kindswohl darstellt.
So haben Sie das auch empfunden, ne, Frau Nolde?
Wenn man sagt, die Selbstbestimmung der Frau ist zu wahren, dann kommt reflexartig, ja, aber das Kind spielt auch eine Rolle. Oder, ja, aber wenn es dann um das Kind geht, das ist total selbstverständlich. Aber die Frauen entscheiden sich auch selbstbestimmt für das Wohl des Kindes. Das ist kein Widerspruch. Und das wird häufig vergessen. Und das dürfen wir nicht zulassen. Das ist kein medizinisches Phänomen, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Und deswegen freue ich mich, dass wir sie in einer Kultursendung und nicht in einer medizinischen Sendung besprechen.
Frau Nolde, leider warten schon die Nachrichten auf uns. Aber sagen Sie uns noch kurz, für eine nächste Geburt oder für eine weitere, oder was empfehlen Sie denn Ihren Freundinnen, Freunden, wie sie sich anders vorbereiten? 30 Sekunden leider nur.
Dass man den Worst Case, der natürlich aber schwierig einzuordnen ist, wann er da ist, das ist natürlich, das liegt ja in den Händen des Fachpersonals, dass man sich auch darauf mit einstellt und schwierig zu sagen, da bin ich überfragt.
Also auf jeden Fall sich vorstellen vorher, was könnte sein, das durchspielen und für sich überlegen, was ist das, was Sie sich wünschen und da dann auch das vorher im Kopf haben. Ne?
Ja, vielleicht auch kleine Nebenbeiwünsche, sei es ein gutes Getränk oder sowas, dass man weiß, zumindest hatte ich das, dass man ein kleines Momentum der Selbstbestimmtheit hat.
Frau Nolde, ganz herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben. Alles Gute Ihnen. Und wir machen gleich an dieser Stelle weiter. Über selbstbestimmte Geburten reden wir nach den Nachrichten. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, Beobachten und Erlebnisse. Wie ist die Geburt Ihres Kindes verlaufen? Was war Ihnen wichtig? Und wie ist Ihnen klar geworden, was Ihnen wichtig ist? Und wie haben Sie sich vorbereitet? Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.anonym. Gerne mit Ihrer Telefonnummer und wenn Sie zurückgerufen werden möchten. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon. Selbstbestimmte Geburten, kein Normalfall in Deutschland? Fragezeichen. Unser aller Leben beginnt bei der Geburt. Rund 700.000 Geburten gibt es pro Jahr in Deutschland. Davon entscheiden sich 98% der Frauen dafür, ihre Geburt im Krankenhaus durchzuführen. Und jede dieser 700.000 Geburten verläuft individuell und wird individuell empfunden. Manche Frauen beschreiben ihre Geburten als beglückend und stärkend. Nicht wenige aber empfinden sie auch als belastend oder berichten sogar von übergriffigen bis gewaltvollen Erlebnissen im Kreissaal. Über all dies möchte ich weiter sprechen mit der Hebamme Ulrike Gebhardt-Orthofer, Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands, mit der Journalistin und Autorin Lena Högemann und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wie sind Ihre Geburtserfahrungen? Was hat Ihnen geholfen? Was hat Sie unterstützt? Oder was hätten Sie sich anders gewünscht, wenn Sie negative Erfahrungen gemacht haben? Wie kann aus Ihrer Sicht eine selbstbestimmte Geburt eigentlich gelingen? Und was erleben Sie vielleicht auch, wenn Sie in der Geburtshilfe arbeiten? Wie können mögliche Erfahrungen von Missständen verringert werden? Und auch speziell Männer sind angesprochen, die ja auch Teil der Geburt in vielen Fällen sind. Wie ist es Ihnen ergangen unter der Geburt? Und was haben Sie vielleicht mitgenommen? Rufen Sie uns gern an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole es nochmal, 00800 4464 4464 oder schicken Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und wenn Sie möchten, bleiben Sie natürlich auch anonym. Frau Högemann, vor den Nachrichten hat uns Frau Nolde angerufen, hat von ihrer Erfahrung erzählt, die nicht positiv war, weil sie das Gefühl hatte, sie kann nicht bestimmen, ob sie aufsteht, ob sie sich bewegt. Dazu wollten Sie ja noch was sagen.
Ja, weil ich danke sehr, dass Frau Nolde hier angerufen hat. Es ist ja auch ein mutiger Schritt zu sagen, ich erzähle jetzt mal, was mir passiert ist und ich möchte gern Frau Nolde und all den anderen Frauen, denen das passiert ist, sagen, dass es mir einfach sehr, sehr leid tut, dass sie das erlebt hat. Und all diesen Frauen möchte ich einfach sagen, das ist auch die Mission, die ich mit meinem Buch verfolge. Sie können nichts dafür. Sie haben nichts falsch gemacht und sie sind nicht schuld, ja, sondern sie sind da in einem System gelandet. Natürlich kann ich jetzt Frau Noldes Fall nicht einschätzen, aber wenn sie schon sagt, sie wird gern aufstehen und sie darf das nicht, stellt sich schon die Frage, ist das jetzt wirklich medizinisch notwendig, dass man da so liegt oder ist das eine Routine? Und diese Frage immer wieder zu stellen, ist natürlich eine riesige Leistung von Frauen während der Geburt und der Wehen und den Schmerzen. Aber das ist so mein Tipp für alle Frauen, sich trotzdem zu überlegen, wann kann ich wo wirklich auch sagen, was ich selber möchte. Und es gibt natürlich Notfälle, das will ich gar nicht abstreiten. Es gibt natürlich Fälle, wo es wirklich eng wird. Aber auch da finde ich wichtig, ist die Frage, wie Ärztinnen und Ärzte das umsetzen. Also ich habe zum Beispiel von einer Frau beim Kaiserschnitt ein Beispiel gehört, die hatte eine Pflegekraft, die nur an ihrer Seite stand, um ihr jeden Schritt dieses Prozesses zu erklären. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frau traumatisiert ist, auch wenn sie den Eingriff eigentlich nicht wollte, viel, viel geringer. Also das ist auch was, wo ich finde, dass die Kliniken sich bewegen müssen, auch im Notfall jemanden abzustellen, der der Frau erklärt, was passiert, auch wenn alle anderen sich gerade um das Leben dieses Kindes kümmern.
Woran liegt das, dass es das nicht gibt?
Das weiß wahrscheinlich Frau Gebhardt-Orthofer viel besser als ich. Aber natürlich hat das was mit der finanziellen Ausstattung von Geburtsstationen zu tun, dass es viel zu wenig Hebammen gibt, viel zu wenig Personal, dass es da eine Finanzierung gibt über Fallpauschalen. Das heißt, je mehr in eine Geburt eingegriffen wird, desto mehr Geld gibt es. Und bei natürlichen Geburten, desto weniger Geld gibt es. Die Anzahl der Geburtsstationen hat sich seit den 90er Jahren halbiert. Es gibt nur noch 600. Es waren mal knapp 1200. Die Auswahl ist viel weniger. Also das ist auch ein System, das von Mangel geprägt ist, in dem Frauen gebären.
Frau Gebhardt-Orthofer, die Hebammensicht.
Zur Frage, warum die Situation so ist, oder?
Genau, wo Sie sagen, da sollte etwas verändert werden.
Es ist natürlich schon so, dass eine Geburt tatsächlich einfach auch Zeit braucht. Ne? Also und das, da hat Frau Högemann recht, unser aktuelles Vergütungssystem belohnt Interventionen und macht die einfach lukrativer. Geburt braucht aber Zeit. Also es ist schon so, dass eine Geburt in diesem ganzen System Krankenhaus nicht so richtig reinpasst, weil das ist konzipiert für kranke Menschen mit schweren oder auch weniger schweren Krankheiten. Und Frauen, die zur Geburt kommen und Kinder kriegen, das sind in der Regel, die Frauen sind gesund und das Kind ist gesund. Und die haben andere Bedürfnisse. Und eine Geburt braucht Zeit, jede hat einen eigenen Rhythmus. Wehentätigkeit hat einen eigenen Rhythmus. Jede Geburt verläuft zeitlich anders. Und dieser Faktor Zeit, der bei der Geburt so wichtig ist, der wird tatsächlich aktuell in unserem Vergütungssystem nicht abgebildet. Und
seit wann ist das eigentlich historisch so, dass Frauen zur Geburt ins Krankenhaus gehen? Das hat sich irgendwann ja geändert. Ne? Früher haben Frauen ihre Kinder zu Hause bekommen.
Also die ersten Geburten im Krankenhaus, früher war ja Krankenhaus nicht der Ort, den man aufgesucht hat für die Geburt. Das war ja eher was für Frauen, die kein Zuhause hatten, um ihr Kind zu kriegen, weil sie entweder unehelich Kinder gekriegt haben oder sowieso kein Zuhause. Da waren dann die Krankenhäuser die Orte, wo diese Frauen Kinder gebären konnten. Und die Regel war aber, dass das Kind zu Hause kam. Das fing so Anfang des letzten Jahrhunderts an, aber so Fahrtaufnahme ist eigentlich Mitte des letzten Jahrhunderts, 50er, 60er, 70er. 70er Jahre war dann die Klinikgeburt auch schon normal und hat die Hausgeburt verdrängt. Und das ist sehr bedauerlich, weil für viele, viele Frauen wäre zu Hause ein guter Ort, das Kind zu kriegen.
Und gleichzeitig ist es so, dass die Kindersterblichkeit bei der Geburt sehr stark gesunken ist.
Ja, aber da kann man nicht unbedingt die Kausalität in der Klinikgeburt sehen. Das ist in der Tat immer das, was gesagt wird. Aber wir haben natürlich, die Frauen gebären 2 oder 3 Kinder, vielleicht mal 4, nicht mehr 8, 9 oder 10. Wir haben eine bessere Gesundheitslage, wir haben eine bessere Hygiene, wir haben viele andere begleitende Faktoren, die maßgeblich mit dazu beitragen, dass die Mütter- und die Kindersterblichkeit sich verbessert hat. Das kann man nicht allein im Krankenhaus gutschreiben. Es ist richtig, dass eine Frau mit einem Risiko und die ein krankes Kind erwartet, sicher gut im Krankenhaus oder vielleicht auch in spezialisierteren Krankenhäusern richtig aufgehoben ist und dorthin sollte. Aber die außerklinische Geburt, und das wissen wir sehr genau, weil das die Daten sind, die wir seit Jahren erheben und auch auswerten, ist für gesunde Frauen, die ein Kind gekriegen, ein wirklich guter Ort, das Kind zu gebären, zumindest die Geburt zu beginnen.
Gibt es eigentlich konkrete Zahlen? Ich habe von einer im Jahr 2020 in Berlin durchgeführten Erhebung gelesen, bei der gab jede dritte befragte Mutter an, während der Geburt körperliche Gewalt erfahren zu haben. 23% erlebten psychische und verbale Gewalt, 30% fühlten sich vernachlässigt. Das war allerdings ja im Jahr Covid-Jahr 2020, in dem auch in den Kliniken Ausnahmezustand herrschte und die Frauen oft ganz allein, auch ohne Partner oder sonstige Unterstützung, entbinden mussten. Wie sieht es seither aus? Gibt es Zahlen? Hat jemand von Ihnen beiden Zahlen?
Leider nicht. Also es gibt diese eine Befragung. Ich sehe das auch als ein richtig großes Problem, dass sich niemand die Mühe macht, diese Zahlen zu erfassen, weil das wäre ja nicht so schwer. Also wir wissen ja, wo Frauen Kinder kriegen, dass sich da kein Institut, kein Geldgeber findet, der da mal eine richtige Studie bezahlt. Das kritisiere ich schon stark. Es liegt wahrscheinlich daran, weil keiner ein Interesse hat, von Klinikseite oder so, diese Zahlen noch zu bestätigen. Also es gibt auch verschiedene Schätzungen und ich finde das, auch was ich so höre, völlig realistisch zu sagen, dass es jede zweite bis dritte Gebärende eine Erfahrung macht, die von Gewalt oder Fremdbestimmung geprägt ist. Das muss nicht sein wie bei mir, einmal alles. Körperliche Gewalt, psychische Gewalt, Unvernachlässigung. Es kann auch nur eines davon sein. Auch das ist schon schlimm und es sind einfach sehr viele Frauen. Also hochgerechnet auf die Anzahl der Geburten in Deutschland bedeutet das, dass im Schnitt alle 2 Minuten eine Frau eine solche Geburt erlebt. Und das ist für mich ein Riesenskandal.
Es ist nicht nur in dem Fall so, dass wir wenig wissen. Es ist so, dass wir sehr wenig Daten erheben, die wir wirklich sinnvoll auswerten können über Geburten. Und auch was Forschung angeht, es sind nur 2% des Forschungsetats, was in die Geburtshilfe geht. Und wenn man sieht, dass das rund 700.000 Frauen sind, die Kinder, die ins Krankenhaus gehen für die Geburt eines Kindes, dann ist es schon einfach viel zu wenig. Und da gebe ich Frau Högemann recht, es wird aber eben nicht nur bezogen auf diese Erfahrung, Traumatisierung unter der Geburt oder Gewalterfahrung unter der Geburt, sondern insgesamt die Geburtshilfe wird, was Forschung angeht, was Datenerhebung angeht, sehr vernachlässigt.
Wir reden ja gleich auch nochmal darüber, was das bedeutet für eine Kultur, Geburtskultur, die wir haben in unserem Lande. Aber erstmal würde ich gerne Frau Beate reinnehmen aus Eisenach. Guten Morgen, Frau Beate.
Guten Morgen. Ich finde es schön, dass Sie die Sendung machen zur Selbstbestimmung der Frauen.
Sehr schön. Was sind Ihre Erfahrungen? Haben Sie auch Kinder bekommen?
Ja, also ich habe 2 Kinder, 2000 ist schon lange her, 2002 und 2006 bekommen, per Hausgeburt. Und möchte hier auch nochmal sagen, wie wichtig die Arbeit ist von freien Hebammen, die diese Arbeit unterstützen.
Was waren die guten Erfahrungen oder was war Ihr Gefühl? Weshalb waren das gute Geburten für Sie?
Also gerade, um nochmal auf vorhin zu kommen, also ich konnte halt auch lange zu Hause bleiben und musste dann nur einen Anruf betätigen und dann kam die Hebamme einmal mit Praktikantin, einmal alleine zu mir und ich konnte halt einfach in meinem gewohnten Umfeld bleiben, zu Hause. Mhm. Und wurde auch, ich konnte mich bewegen, wie ich wollte. Also die eine Geburt habe ich in mir im Vierfüßlerstand, die andere in der Badewanne gehabt. Und ich konnte auch danach mich eben wunderbar ausruhen. Also mein Mann war für mich da und einmal kam auch eine Freundin, war eine Woche da. Also das ist schon auch bestärkend für mich und für das Kind, finde ich, ist es eine schöne, willkommene Zeit, um ins neue Leben zu starten.
Wenn Sie anderen Frauen von den Geburten erzählen, wie reagieren die dann? Können Sie da auch Mut machen, anderen Frauen für Geburten?
Ja, ich hoffe. Also ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gemacht, aber damals war das schon auch so, dass dann sogar noch eine andere Freundin von mir auch das dann gemacht hat. Und das war auch eine Zeit lang richtig Mode. Zurzeit weiß ich gar nicht, wie oft das in Deutschland noch vorkommt.
Also das kann ich beantworten.
Bitte.
Das ist ein konstanter Prozentsatz. Das ist um die 2% der Frauen entscheiden sich für eine Geburt zu Hause.
Vielen Dank, dass Sie angerufen haben, Frau Beate. Und
Ich kann nur sagen, er ist wirklich sicher auch betreut. Also jederzeit, wenn etwas gewesen wäre, wäre ich auch zeitnah in einem Krankenhaus gewesen.
Vielen Dank. Und Sie haben Unterstützung sozusagen von 2 Hörerinnen, die auch geschrieben haben. Einmal Roch Hannekart schreibt, wir hatten 2 Hausgeburten mithilfe von jeweils 3 fantastischen Hebammen. An keinem einzigen Punkt der Schwangerschaft und der Geburt haben wir uns von Hebammen schlecht gehört, gefühlt oder überhaupt in Gefahr gefühlt. Hausgeburt hieß für die Ärzte nur Unverantwortlichkeit. In Holland, wenn ich mich nicht irre, sind Hausgeburten Standard. Ein Krankenwagen wartet für den Fall der Fälle draußen. Warum ist das in Deutschland nicht möglich? Und Elke Schneider schreibt, ich habe mich ganz bewusst für eine außerklinische Geburt entschieden und habe mich immer sehr gut begleitet und sicher gefühlt. Bei der Geburt meiner ersten Tochter gab es einen Moment, wo die Hebamme hinterher sagte, noch 5 Minuten und ich hätte dich in die Klinik geschickt. Meine zweite fand dann ungeplant zu Hause statt. Meine Vorsorgehebammen haben mich in der Schwangerschaft enorm gestärkt und es geschafft, das Vertrauen in meine eigene Kraft zu festigen und meinen Instinkten zu verstärken, zu vertrauen, Entschuldigung. Frau Gebhardt-Orthofer, es gibt ja unterschiedliche Formen der Geburten, die man wählen kann. Vielleicht können Sie das ganz kurz einmal skizzieren. Und jeder kann dann die Entscheidung ja treffen, wo er das am besten machen möchte, weil das kommt gleich auch noch in den anderen Hörerzuschriften. Krankenhaus heißt nicht direkt selbstbestimmte Geburt und Hausgeburt heißt auch nicht immer nur das Glück auf Erden, so sondern es gibt unterschiedliche Konzepte und es ist eine eigene Entscheidung, welches man wählt. Können Sie ganz kurz sagen, welches gibt?
Naja, es gibt... Es gibt eben die Hausgeburt, die Geburt im Geburtshaus oder die Klinikgeburt. Da gibt es unterschiedliche Kliniklevel von einem kleinen Haus vor Ort bis hin zu den Unikliniken. Und es ist so, dass die Frauen sich das in der Regel aussuchen können. Es gibt, wenn die ein Risiko mit sich bringen, dann gibt es eine Empfehlung. Aber die anderen Frauen können sich das frei aussuchen. Eine außerklinische Geburt bedeutet natürlich auch eine andere Vorbereitung. Es ist nicht so üblich, dass man sich kurz vor der Geburt entscheidet, ich bleibe jetzt doch zu Hause, sondern man braucht natürlich eine vertraute Hebamme. Und das führt dazu, dass man sich einfach extrem gut kennt. Dann gibt es in den Krankenhäusern, das ist jetzt stark eben implementiert werden, das Konzept gibt es schon länger, das ist der Hebammenkreissaal, der stellt den Frauen in den Krankenhäusern eine 1-zu-1-Betreuung und eine interventionsarme Geburtshilfe genau zur Verfügung. Dafür können sich die Frauen wir sind jetzt um die knapp 50, also wir haben da durchaus noch große Lücken, aber wir stellen fest, dass in den letzten 3-4 Jahren tatsächlich viele Hebammenkreissäle entstehen. Und da wird die Frau dann von einer Hebamme betreut und erst wenn auf Wunsch der Frau, also da gehört dann auch, wenn die Frau Schmerzmittel wünscht, dann wird die ärztliche Expertise hinzugezogen. Das ist im gleichen Gelände im Krankenhaus, das ist nicht räumlich getrennt. Das heißt, die Frau kann sich entscheiden für die Geburt im Hebammenkreißsaal. Da sind dann 2 Vorgespräche notwendig, in dem das Hebammenteam und die Frau sich kennenlernt und die Frau auch nochmal genaue Vorstellung kriegt, was ist ein Hebammenkreißsaal. Dann kommt die zur Geburt in den Kreißsaal, hat dort eine Hebamme, die sie nicht unbedingt persönlich kennt, aber die wirklich nur für sie Zeit hat. Und zur Geburt kommt in der Regel eine 2. Hebamme hinzu. Mhm. Außer es ist so, dass die Frau sagt, ich möchte jetzt doch ein Schmerzmittel oder irgendwas passiert, wo die Hebamme sagt, ich hätte gerne die ärztliche Expertise mit dabei. Dann wird die Ärztin oder der Arzt hinzugezogen. Mhm. Die kommen dann rein. Das heißt, für die Frau verändert sich da nichts. Und das ist ein gutes Konzept, um zu sagen, wir machen eine individuelle, eng begleitete Geburtshilfe. Bisschen Hausgeburtsatmosphäre im Krankenhaus.
Und dann gibt es noch das Konzept Geburtsklinik, entweder mit einer Beleghebamme, dass man quasi seine Hebamme, die man vorher auswählt und glaube ich auch extra ein bisschen bezahlt, mitbringt, dann oder eben die diensthabenden Hebammen dann
genau,
als Begleitung.
Genau, hat. Innerhalb des Krankenhauses gibt es dann diese Unterscheidung noch, ja.
Wir würden gern Herrn Vater jetzt hören aus Hannover und er heißt nicht nur Herr Vater, sondern er ist auch Vater und Sie berichten aus Vatersicht, was bei den Geburten Ihrer Kinder passiert ist. Guten Morgen, Herr Vater.
Ja, guten Morgen. Genau, also ich habe ja selber kein Kind gekriegt, aber war bei 3 Geburten dabei und habe eben beide Erfahrungen miterlebt. Also einmal, was eben von Frau Högemann gesprochen wurde im Krankenhaus. Da war es beim ersten Kind so, wir hatten eine Hebamme zum Glück, die uns zu Hause vorher betreut hat und das war auch alles super und die hat dann irgendwann gesagt, so jetzt macht euch auf den Weg und es war Eis und Schnee draußen und sie hielt dann an der roten Ampel noch an und sagte zu mir, hier, du drückst jetzt mal ordentlich aufs Gas, es ist wird Zeit.
Das beruhigt ungemein.
Und also es sah eigentlich alles gut aus und dann waren wir da im Kreißsaal und da herrschte plötzlich ein anderer Ton. Die Hebamme durfte nicht mit ins Krankenhaus rein, also die hat uns tatsächlich an der Tür zum Krankenhaus dann verabschiedet. Und dann war genau das, was beschrieben wurde, es wurde sofort ein Venenmittel gegeben, es kam irgendwann eine Frau in den Kreissaal, die ohne ein Wort zu sagen einen Dammschnitt gemacht hat. Die Hebamme hat also uns da beschimpft und jetzt reißen sie sich mal zusammen und sowas. Und nur in der Situation denkt man ja, das ist normal, das muss so sein. Man vertraut den Leuten und ich war da auch völlig gehemmt und konnte mich da nicht wehren. Und insofern ist es ganz interessant, das zu hören, wie es dass das ein Problem ist. Mhm. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann eben aufgrund dieser Erfahrung haben wir uns dann zu Hausgeburten entschieden. Kind 2 und 3 kam zu Hause zur Welt und das war so entspannt und super und natürlich auch ein bisschen Abenteuer. Auch als die Hebamme beim dritten Kind im Stau steckte und also ich glaube 2 Minuten vor der Geburt erst ankam, hat keinen Parkplatz gefunden und so, also das war schon spannend. Aber ich hatte nie die Angst, dass da irgendwas schiefgehen könnte oder passieren könnte.
Da nickt Frau Högemann schon kräftig.
Ja, ganz toll. Vielen Dank, Herr Vater, dass Sie anrufen, weil ich finde einfach die Sicht der Väter auch so wichtig. Viele Männer sagen, ich stehe dann da rum, ich kann nichts machen und das stimmt eben nicht. Es ist eine sehr verantwortungsvolle Rolle und Aufgabe, die Frau bei der Geburt zu begleiten. Deshalb appelliere ich auch immer so daran, sich da intensiv darauf vorzubereiten. Welche Rolle soll die Begleitperson einnehmen? Wie stelle ich mir die Geburt vor? Soll die für meine Rechte eintreten? Wie Sie das eben, Herr Vater, geschildert haben, wie sollen Sie es auch wissen? Da kommt jemand rein, meckert da rum und man denkt erstmal, Geburt ist so, das ist normal. Und deshalb finde ich es so gut, dass Sie das hier einbringen. Damit eben andere wissen, okay, da gibt's was, worauf ich mich wirklich vorbereite. Und ich finde das Thema Hausgeburt auch sehr wichtig, weil ich in meinen Recherchen gemerkt habe, es gibt so in Paaren, also wenn man sich überlegt, wo gehen wir denn hin zur Geburt, so ein bisschen Vetorecht von Vätern gegen Geburten außerhalb der Klinik. Und die Frau, die aber ja selber das Kind kriegt, hat kein Vetorecht gegen die Klinik selbst. Und das will ich so ein bisschen aufbrechen, zu sagen, Frauen, geht, guckt euch die Kreissäle an, guckt euch Geburtshäuser an, redet mit Hebammen. Es ist so eine wichtige Entscheidung, wo ich da hingehe, wie auch dort Geburt gesehen wird. Also ich habe in meinem Buch ganze Checklisten, was ich denn an so einem Infoabend mal fragen kann, um wirklich rauszufinden, wie diese Geburten dort begleitet werden. Also ist Ziel dieser Klinik selbstbestimmte Geburten oder eben gar nicht? Und da gibt es so große Unterschiede zwischen in Kliniken. Und das muss man ein bisschen rauskitzeln, was das so für eine Klinik ist. Und auch immer auf das Bauchgefühl hören. Also will ich hier mein Kind kriegen oder eben nicht? Das ist völlig richtig, weil nur die Frau kann das wissen.
Mhm. Ja gut, aber da waren wir in einer Kleinstadt zu Beginn, da gab so es gar nicht die Alternative.
Eben. Das ist natürlich eben, das ist super wichtig, dass Sie das sagen, eine privilegierte Situation, wenn ich diese Auswahl habe. Da haben Sie völlig recht.
Frau Gebhardt-Otto.
Aber das ist natürlich auch ein Argument, warum man auch kleinere Häuser durchaus auch oder eine flächendeckende Versorgung durchaus auch sicherstellen muss, ne? Damit auch, wenn ich mich für eine Klinikgeburt, eine Krankenhausgeburt entscheide, ich eine Wahlmöglichkeit habe.
Herr Vater, was hat Ihnen geholfen, bei diesen 2 Geburten so eine starke Rolle einzunehmen als Vater? Wie ist es Ihnen ergangen, auch bei der ersten Geburt? Die Frau steht ja im Mittelpunkt, Sie als Mann sind dabei, können ganz viel unterstützen. Und wann haben Sie den Eindruck, Sie können das auch so auswirken und wie haben Sie sich bei der ersten gefühlt?
Ja gut, die erste war natürlich relativ unerfahren und wichtig war die Hebamme, die uns da betreut hat. Das war so eine ältere, resolute Frau, die uns aber ganz viel zugesprochen hat. Und wir haben auch jedes Mal so Geburtsvorbereitungskurse gemacht, also die nicht nur so einen Nachmittag mal waren, sondern wo wir dann, weiß nicht, an 8 Abenden oder so zu so einem Hebammenkreis gegangen sind und dort eben diese Geburtsvorbereitung mitgemacht haben. Das war schon ganz gut. Also da so ein bisschen eben das Selbstvertrauen zu kriegen und zu wissen, was passiert. Aber auf die medizinischen Dinge wurde man da natürlich nicht vorbereitet. Deswegen achte drauf, dass die das nicht machen. Und im Nachhinein würde ich auch sagen, also Dammschnitt wäre, also der erste Sohn war auch relativ zart. Das wäre, glaube ich, überhaupt nicht notwendig gewesen. Na gut.
Vielen Dank, Herr Vater, dass Sie angerufen haben und auch die Männersicht hier reingebracht haben. Vielen herzlichen Dank. Ich würde gerne noch Hörer zitieren. Und zwar hat Andrea Rahn uns geschrieben, hier treffen 2 gesellschaftliche Konflikte aufeinander. Weitgehende Autonomie und Selbstbestimmung der Frau und hohe Erwartungen, dass Mutter und Kind bestens versorgt werden und gesund bleiben. Wir erinnern uns an hohe Mütter- und Kindersterblichkeit unter der Geburt in Zeiten, als es noch nicht diesen hohen medizinischen Standards gab. Das medizinische Personal steht unter höchstem Druck und versucht ihr Bestes. Frau Gebhardt-Orthofer, Sie erleben das ja auch als Hebamme, ne, dass Sie die Entscheidungen dann treffen müssen, wann ist Kindeswohl, erfordert Kindeswohl jetzt schnelles Reagieren und wann müssen wir uns vor allem um die Mutter kümmern. Dazu noch eine andere. Hier habe ich noch eine, Entschuldigung, eine Hebamme, Muriel Schatz, die dazu passt. Ich möchte meine eigene Erfahrung als Hebamme beitragen, die seit ihrer Ausbildung keinen Kreißsaal mehr getreten hat, sondern in der Wochenbettbetreuung arbeitet. Eines der größten Probleme sehe ich mittlerweile darin, dass klinische Geburtshilfe sehr stark von den gynäkologischen Fachärzten geprägt und bestimmt wird. Diese Ärzte dürfen in ihrer Ausbildung allerdings keine schönen, selbstbestimmten Geburten erleben. Die gibt es in Kliniken leider fast nie, ist jetzt ihre Ansicht. Ihr Fokus liegt auf Sicherheit und da am meisten auf der Sicherheit des Kindes und nicht der körperlichen und psychischen Unversehrtheit der Mutter. Was ist Ihre Meinung dazu, Frau Gebhardt-Orthofer?
Also zu dem, was die Dame da
Frau Rahn schrieb,
auch das würde ich nochmal sagen, es ist wirklich kein Widerspruch. Eine selbstbestimmte Geburt und eine medizinisch richtig gut betreute. Auch die Hausgeburten sind medizinisch richtig gut betreut durch die Hebammen. Und die erkennen, wenn sie verlegen müssen, ist krank. Das wird oft so als konflikthafte Situation dargestellt. Ich sehe diesen Konflikt tatsächlich in der Tendenz, die wir seit 2003 mit der Einführung des DRG-Systems hatten, dass Personal eingespart werden muss, weil vom Selbstkostendeckungsprinzip auf das Gelderwirtschaften umgestellt worden. Diesen Konflikt sehe ich, aber Qualität und Selbstbestimmung der Frau ist kein Widerspruch.
Frau Hügelmann möchte ganz schnell noch was reinwerfen.
Ganz kurz, weil das erleben ganz viele Frauen, dass das immer als ganz schlimmer Notfall gilt. Und es gibt nicht so viele Notfälle, wie Frauen glauben, dass sie Notfälle haben. Das heißt nicht, dass es keine Notfälle gibt. Das heißt nur dieses Entweder-Oder, wir müssen jetzt das machen, sonst stirbt dein Kind. Da appelliere ich dran, das immer noch mal zu hinterfragen, weil das natürlich auch eine sehr, sehr gute Masche ist. Klingt jetzt sehr kritisch, sehe ich auch so kritisch, Eingriffe durchzusetzen, die ich möchte. Also da ein großes Fragezeichen dran, ob wirklich jedes Mal wirklich das Kind so in Gefahr ist, wie es der Frau irgendwie gezeigt wird.
Das ist das, was ich meinte, als ich vorhin sagte, dieses Anerkennen, dass es gesunde Frauen sind, die gesunde Kinder erwarten mit anderen Bedürfnissen. Und ich möchte das nochmal wiederholen. Es gibt einen einzigen medizinischen Notfall, in dem wir keine Zeit haben, mit der Frau oder mit dem Paar zu sprechen. Das ist die vollständige Plazentaablösung. Da geht es wirklich um Minuten. Aber bei allem anderen kann man zumindest den Partner oder die Partnerin, die dabei ist,
informieren. Oder fragen.
Und das ist was
wir
Frauen wirklich...
jetzt in die Nachrichten, es tut mir leid, selbstbestimmte Geburten, kein Normalfall in Deutschland, wird uns noch bis 11.30 Uhr beschäftigen. Erzählen Sie uns, meine Damen und Herren, von Ihren Erfahrungen. 00800 4464 4464 oder schicken Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gern mit Ihrer Telefonnummer für einen Rückruf.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema selbstbestimmte Geburten. Kein Normalfall in Deutschland. Und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und das hat auch getan Sabine Haller aus Göttingen. Guten Morgen, Frau Haller.
Ja, guten Morgen, hier ist Susanne Haller. Ist zwar dieselbe Generation, aber ein anderer Vorname.
Dann haben wir das hier falsch. Also Frau Susanne Haller, wie geht's Ihnen beim Hören der Sendung? Was hat Sie bewogen anzurufen?
Ich würde mir wünschen, dass Sie viel öfter Sendungen zu dem Thema machen, weil Sie unglaublich viele verschiedene Themen ansprechen damit. Ich bin selber seit fast 30 Jahren Hebamme und kenne alle Facetten. Also ich habe in der Uniklinik gearbeitet, danach in einem Geburtshaus und der Hausgeburtshilfe. Und seit einigen Jahren bin ich nur noch in den Themen davor und danach inklusive Geburtsvorbereitung unterwegs. Und meine Beobachtung, und deswegen habe ich angerufen, ist, das Thema selbstbestimmte Geburt macht ja wirklich ein großes Fass auf. Mhm. Die Wünsche beim ersten Kind sind manchmal rosarot und geprägt von dem Wunsch, dass das alles gut gehen soll. Und dann gehen die meisten Frauen gehen ja zur Geburt ins Krankenhaus. Da erleben sie beim Infoabend, dass ihnen erzählt wird, ja, wir sind familienbezogen und selbstbestimmt bezogen und wir kümmern uns eins zu eins. Und wie das eben auch Frau Hügelmann erlebt hat offensichtlich und viele, viele andere Frauen auch, bricht dieser Traum dann manchmal zusammen im Verlauf der Geburt, weil sie einfach konfrontiert werden mit unserer Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist zum Beispiel, dass Hebammen einfach unter einem enormen Zeitdruck arbeiten und dass Krankenhäuser wirtschaftlich arbeiten müssen in der Geburtshilfe.
So ist es, ja.
Und das passt nicht zusammen. Das passt einfach nicht zusammen.
Das heißt, die hohen Erwartungen treffen auf die Realität, sagen Sie. Das heißt, man muss eigentlich an beiden Seiten arbeiten, richtig?
Ja, und ich erlebe das eben. Ich komme jetzt gerade aus einem Wochenbettbesuch, deswegen habe ich die zweite Hälfte der Sendung leider verpasst und weiß nicht, ob wir jetzt irgendwas doppeln. Im Wochenbettbesuch sitze ich da und frage ganz genau nach, wie war denn die Geburt? Und oft laufen die Tränen, weil die Frauen eben völlig überrumpelt sind von diesem Erlebnis. Und Initiativen wie zum Beispiel Motherhood oder auch diese vielen Bücher, die entstehen, die vielen Podcast-Folgen, die entstehen zu den Traumata durch Geburt, sind die Folge davon, dass man vorher häufig nicht drüber spricht.
Das
in meinem Geburtsbuch, ja?
Ja, genau, sagen Sie, ich wollte gerade sagen, wie kann man denn besser vorbereiten, dass man nicht diese rosarote Wolke hat?
Also ich
und trotzdem keine Angst auch, macht.
Ja, genau, das ist ein bisschen schwierig, ne? Also ich gebe zum Beispiel auch Geburtsvorbereitungskurse oder in den Begleitungen, die ich selber bei den Frauen mache, sprechen wir sehr, sehr viel über die Erwartung und über das, was sein kann. Und was mir inzwischen als erfolgversprechend erscheint, ist, wenn man eben erklärt und erzählt, auch gerade anhand von Fallbeispielen, was sein kann. Und den Männern gebe ich zum Beispiel den Rat, ich fand Herrn Vaters Schilderungen wirklich sehr, sehr zutreffend. Mhm. Den Vätern gebe ich den Rat, denk nicht, dass du nur daneben sitzt und nichts tun kannst. Deine Anwesenheit alleine ist super, super wichtig. Du kannst und musst aber nichts entscheiden. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt ist hier irgendwas seltsam, dann stell einfach die Frage, muss ich mir Sorgen machen? Und damit kann man oft bei der Hebamme oder bei den Ärzten, die dabei sind, für diese Situation eine Einschätzung kriegen und löst nicht so ein allgemeines Angstgefühl aus. Denn das ist das, was den Paaren in Erinnerung bleibt. Ich hatte auf einmal das Gefühl, ich kann nichts mehr machen. Ja, und sie haben zwar dann mein Kind gerettet, aber ich muss danach erstmal viele, viele Stunden Therapie oder Ähnliches machen, um dieses Geburtserlebnis zu verarbeiten. Und das muss nicht sein.
Das heißt, es geht darum, einmal Erwartungsmanagement zu machen. Das hatten Sie auch gesagt, Frau Gebhardt-Otto, von ja. Wichtig ist, dieses Erwartungsmanagement auch zu gestalten.
Ja.
Frau Gebhardt-Otto, Sie hatten, glaube ich, noch einen Punkt dazu.
Ja, und auch, ich meine, die Kollegin hat jetzt wirklich das alles ganz hervorragend und sehr authentisch geschildert. Da habe ich gar nicht viel zu ergänzen, aber so eine gewisse Offenheit, dass Dinge anders kommen, als ich sie mir vorgestellt habe. Das berichten ja Frauen auch oft, dass sie sich das und das vorgenommen haben, wie sie sich bewegen wollen unter der Geburt und dann feststellen, das ist aber gar nicht unbedingt die Position, in der sie sich wohlfühlen und dem dann einfach nachgeben. Und die Frage, die meine Kollegin da ihren den Partnern mitgenommen hat, das finde ich goldrichtig, weil das wirkt unterschiedlich. Zum einen muss artikuliert werden, gibt es einen Grund, Sorgen zu machen, und zum anderen macht es einfach auch nochmal bewusst, wir verhalten uns jetzt hier so, dass sich die Menschen, die wir begleiten, Sorgen machen. Und das, glaube ich, ist ein Satz, der wirklich diese Situationen deutlich entschärfen kann.
Ja, Geburt bedeutet ja auch eigentlich absoluten Kontrollverlust, ne? Also eine Geburt kann man ja in keiner Weise durchplanen. Wenn man schon welche hatte, weiß man das. Egal, was man sich vorher vorgestellt hat oder vorgenommen hat im Kreißsaal, ist die Situation und die eigenen Bedürfnisse dann doch komplett anders. Was hilft, um mit diesem Kontrollverlust auch umzugehen? Oder kann man das antizipieren? Vielleicht nochmal an Frau Haller die Frage.
Ja, also dieser Begriff selbstbestimmt hat, finde ich, in unserer Zeit ein bisschen so den Beigeschmack von, ich bestelle was ganz schnell und kann dann die Sendungsverfolgung einschalten und dann weiß ich, wann das Paket ankommt. Also viele Frauen sind wirklich überrascht davon, was das körperlich und psychisch auch für ein Erlebnis ist, eine Geburt. Es ist genau wie Sie sagen, man kann das nicht vorab planen. Ich kann mir einen großen Strauß an Möglichkeiten zum Beispiel vorstellen oder auch zeigen lassen. In meinem Geburtsvorbereitungskurs sitzen auch Männer auf Geburtshocker. Sie versuchen, alle möglichen Positionen auszuprobieren. Und ich sage immer, nehmt euch nichts Festes vor. Ihr wisst nicht, wie es dann ist, in der Situation zu sein. Ne?
Deswegen,
aber man muss auch an die, ganz kleinen Moment, man muss auch erstmal sich selber kennenlernen. Es gibt Frauen, die gehen zur Klinik und sagen, macht bitte alles, damit mein Kind 100% möglichst gesund Grund geboren wird, dann geht sie dorthin, vertraut sich an und wird entbunden. Wenn sie vorhat, zur Geburt zu gehen, um selbstbestimmt zu gebären, dann muss sie erstmal über sich selber auch Bescheid wissen. Und ich sage dann, seid ihr bereit, euch anzustrengen? Seid ihr bereit, an diese Grenze zu gehen, wo Frau denkt, oh Gott, jetzt geht gar nichts mehr, ich kann nicht mehr, macht einfach irgendwas. Da fängt die gemeinsame Arbeit von Geburt ja an. Hm. Und dafür muss sie bereit sein, sich zu öffnen für das, was dann passiert. Und das können wir nicht planen. Dafür braucht es aber eine Hebamme, die 1:1 Zeit für sie hat und die nicht getrieben ist von Zeitdruck und auch von der Summe ihrer eigenen Erfahrungen, die ihr sagen, oh Gott, jetzt passiert bestimmt gleich das und das, dann muss ich jetzt mal schnell nach Plan Standard handeln und dann ist das Kind da und dann ist das Problem gelöst.
Ganz kurz, Christiane Meusel hat geschrieben dazu, Selbstbestimmung kann eine Frau sich nur selbst nehmen. Die Forderung an ein medizinisches Personal, diese zu respektieren, wird nicht den gewünschten Erfolg bringen, wenn sie von Frauen nicht überzeugend selbst gefordert wird. Hat auch wieder mehrere Aspekte, aber unterstützt das, was Sie sagen, Frau Haller. Es ist erstmal wichtig, selber auch eine Vorstellung davon zu haben, was will ich und was will ich nicht und dann aber offen in die Geburt reinzugehen. Also es ist eine Quadratur des Kreises und Frau Högemann möchte die ganze Zeit schon was sagen.
Ich dränge das so, weil ich will Ihnen da überhaupt nicht widersprechen, auch Ihnen beiden als Hebammen nicht, nur dieser Punkt mit den Erwartungen, den kriegen Frauen nach Geburten ganz oft um die Ohren geschmissen. Den kann man nämlich auch gegen sie verwenden. Indem man sagt, du warst jetzt hier unrealistisch, deine Vorstellungen, deine Erwartungen sind das Problem. Und da möchte ich sagen, nee, in der Regel nicht. Also, wenn ich jetzt nochmal meinen eigenen Fall zitieren darf, ich bin ja nicht dahin gegangen und dachte, das wird die tollste Erfahrung meines Lebens. Aber dass über meinen Körper verfügt wird, dass ich Gewalt erlebe, also die Erwartung, die ich habe an Geburten, ist erstmal da gut begleitet zu werden. Und ich finde, das ist keine zu hohe Erwartung. Da haben wir einfach Fehler im System, wenn das nicht liefern kann. Also deshalb sage ich immer, das mit den Erwartungen, ja, Offenheit, total, Kontrollverlust auf jeden Fall, aber es ist nicht eine Frau nachher traumatisiert, weil sie falsche Erwartungen hatte, sondern weil ihr vielleicht auch Unrecht widerfahren ist.
Deswegen das möchte ich gerne auf jeden Fall bestätigen. Also so möchte ich mich auch nicht verstanden
wissen. Nee, genau, ich mich auch nicht.
Ich stelle mir vor, ich strecke meinen Arm nach vorne aus. Und wenn ich meine ausgestreckten Arme um mich rum bewege, dann ist das der Kreis, in den niemand rein darf, wenn er nicht vorher gefragt hat und wenn er mir nicht erklärt hat, warum er wofür etwas mit mir machen will und mit meinem Körper machen will. Und wenn ich noch vor ein paar Jahren von einem Chefarzt hier in Göttingen den Satz höre, ich frage die Frau nicht, ob ich einen Dammschnitt machen darf, weil sie dann keine Wehe mehr hat und nicht mehr drückt, dann denke ich, da stimmt was nicht. Also Frau Högemann, da gebe ich Ihnen absolut recht. Frauen müssen wissen, was mit ihnen gemacht werden soll. Und Frau Gebhardt-Orthoff hat ja vorhin auch so treffend gesagt, Notfall, wirklich Notfall, gibt es absolut selten. Mhm. Ansonsten ist immer die Möglichkeit da zu sagen, selbst zu sagen, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um dein Kind, die Herztöne sind gerade nicht so richtig gut, jetzt probieren wir was anderes aus, um dieses Kind wieder aktiv damit reinzukriegen in das Geburtsgeschehen. Anstatt zu sagen, jetzt ist das Kind in Gefahr, jetzt müssen wir was tun, dann hält die Frau vor Angst die Luft an und dann fängt die Kaskade an.
Genau. Also,
ich bin absolut, Frau Högemann, absolut Ihrer Meinung. Mhm.
Frau Haller,
aber das ist das Dilemma, in dem die Hebammen sitzen im Kreissaal. Keine macht das gerne und keine möchte traumatisieren, aber sie sind einfach massiv unter Druck durch Zeit, durch Arbeitssituation, durch Standards, durch Chefärzte, die vorgeben, wie die Regeln sind, durch unsere Rechtsprechung, die immer meint, wenn irgendeinem Kind was passiert, muss jemand schuld gewesen sein und dann muss man jemanden verklagen und so. Wir sind einfach in einem blöden Dilemma da gefangen zum Teil. Und deswegen war ich so gerne am Ende in Hausgeburten unterwegs, weil man nämlich mit diesem Zeitdruck und so da einfach nichts zu tun hat.
Und das war ja auch das, was Sie am Anfang gesagt hatten, Frau Haller, ne, dass es eben Erwartungsmanagement trifft auf die Gegebenheiten in den Kliniken. Ja. Und an beidem muss im Grunde gearbeitet werden. Zum einen eben am Erwartungsmanagement, aber vor allem natürlich an den Gegebenheiten, dass eben Zeit dafür da ist, diesen Raum überhaupt zu füllen und zu nehmen auf beiden Seiten.
Ja, und also was es auch schön darstellt, was Frau Haller so zeigt, ist, erzählt hat, ist, dass es tatsächlich... Es ist nicht nur ein Problem in den Krankenhäusern, sondern ist tatsächlich ein gesellschaftliches Phänomen. Entschuldigung. Genau. Wir haben die Situation in den Krankenhäusern so, wie sie ist, wie sie Frau Haller treffend dargestellt hat, weil wir das gesellschaftlich tolerieren. Weil wir das tolerieren, dass seit 20 Jahren die Stellen gestrichen werden, dass der Hebammenmangel ist absolut hausgemacht. Also wir haben genügend Hebammen, wir haben nicht nicht genügend gute Arbeitsbedingungen. Und hier muss auch die ganze Gesellschaft dafür Sorge tragen. Es gibt einen wunderbaren Film, auf den würde ich gerne hinweisen, aber nicht für Frauen, die Kinder kriegen. Der heißt Sarah Schwamm oder auf Deutsch Die Zukunft in unseren Händen. Der schildert die Situation in einer überlasteten geburtshilflichen Abteilung. Und ich würde mich sehr wünschen, dass alle gesundheitspolitischen Entscheidungsträger, bevor sie darüber entscheiden, wie viel Geld wir in die Geburtshilfe stecken, diesen Film sich angucken.
Ich versuche jetzt die letzte Viertelstunde dieser Sendung irgendwie zu jonglieren, weil wir noch Hörerinnen in der Leitung haben und ungefähr 18.000 Hörer zu Schriften, die ich alle gerne noch vorlesen möchte. Ich versuche das jetzt mal gerade zusammenzuführen. Mhm. Zwei Ärztinnen haben wir, Barbara Schmidt-Gabriel schreibt, als Gynäkologin fällt mir immer wieder auf, wie unrealistisch die Vorstellungen der Frauen in unserer Gesellschaft von der Geburt sind. Eine Geburt ist ein hochriskantes Ereignis, sowohl für die Mutter als auch für das Kind, dass eine Geburt per se ein traumatisches Erlebnis für den Körper ist und bei einer natürlichen Geburt jedoch eine hohe Müttersterblichkeit und eine noch höhere Babysterblichkeit auftreten, wurde aufgrund der medizinischen Fortschritte während der letzten 100 Jahre in den Hintergrund gedrängt. Heute wird selbstverständlich erwartet, dass Mutter und Kind wohlauf und gesund sind nach der Entbindung. Das stellt auch das medizinische Personal unter enormen Druck und Stress während der Entbindung.
Da würde ich ganz kurz was zu sagen. Mhm. Ich weiß, ich habe Sie jetzt unterbrochen, aber das ist etwas, was mich als Mutter und betroffene Frau richtig ärgert, weil es die tote Babykarte spielt. Mhm. Es sagt als Ärztin, und das sagen sehr viele Ärztinnen, die Geburt ist per se das Gefährlichste auf der Welt. Und da wird mir Frau Gebhardt-Orthofer recht geben, dass das einfach nicht stimmt. Es gibt Notfälle, gar keine Frage. Es gibt ein gutes medizinisches System, das diese Notfälle frühzeitig erkennt. Aber wenn wir Frauen das sagen, dann machen wir es ihnen wirklich schwer, selbstbestimmt zu gebären, weil sie ja denken, mit jeder Nachfrage, mit jedem Satz, ich möchte diesen Eingriff nicht, gefährde ich mein Kind, und das stimmt eben nicht. Entschuldigung.
Kein Problem, ich wollte nämlich direkt zur Oberärztin drüber gehen, die vielleicht eine andere Meinung dazu hat, Regina Blum. Guten Morgen, Frau Blum aus Aachen.
Guten Morgen.
Wir hören Ihnen zu.
Ja, ich wollte nur kurz erzählen, dass ich mehrere Jahre als Oberärztin tätig war. Jetzt bin ich hauptsächlich in der Praxis, mache aber immer noch Dienste. Und ich wollte sagen, dass ich keinen Notfall erlebt habe, in dem ich nicht kommunizieren konnte und nicht auch kommuniziert habe. Also selbst wenn ich alles vorbereite für einen Notfalleingriff, dann kann ich immer noch mit dem Paar sprechen und kann immer noch so gut es geht, erklären, wie die Situation ist. Und dann vor allem ist eben ganz, ganz wichtig, dass man hinterher, wenn quasi alles in trockenen Tüchern ist, wenn alle wieder ein bisschen entspannter sind, dass man dann nochmal redet, dass man dann nochmal aufarbeitet. Und tatsächlich biete ich auch zum Beispiel, wenn ein Notkaiserschnitt stattgefunden hat, an, dass man auch, wenn die Familie wieder zu Hause ist, dass man dann auch nochmal in Ruhe feststellt, da ist Gesprächsbedarf und sich nochmal in der Klinik zum Gespräch meldet, um das Ganze aufzuarbeiten. Also das ist, ich finde, ja, wir sind am Limit mit Personal, mit Zeit, mit Arbeitsbelastung, aber das geht aus meiner Sicht immer und das muss auch immer funktionieren. Und ich finde auch, dass es manchmal so Kleinigkeiten im Detail sind, die der Frau die Würde auch erhalten. Also zum Beispiel, die Geburt hat stattgefunden und alle kümmern sich ums Kind und die Frau liegt in ihrem Matsch sozusagen. Oder das, wie oft erlebe ich das, dass die Hebamme schaut, was für eine Geburtsverletzung ist, dann auch wirklich richtig tief untersucht. Und ich persönlich, ich gucke einfach nur, muss versorgt werden? Wenn ja, dann wird erst betäubt und dann untersucht. Also solche Kleinigkeiten, finde ich, machen für mich auch einen Unterschied, mit wie viel Respekt und wie viel Achtung ich den Personen gegenüber trete.
Und Kommunikation ist der Schlüssel, ne, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Egal, was und passiert, eben, wenn man es bespricht, ist es einfach nachvollziehbar und fühlt sich dann auch selbstbestimmt an.
Mhm. Und es ist die Situation manchmal so, dass man nicht ausreichend kommunizieren kann oder dass gar nicht die Zeit ist, dass die Information sackt. Aber dann muss man trotzdem hinterher eben noch immer wieder das Angebot machen, zu kommunizieren.
Das würde ich gerne aufgreifen, Frau Blum. Herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben. Wie kann man hinterher damit umgehen? Denn wir haben eine Hörerin Zuschrift. Julia Kanz hat uns geschrieben, ich habe 2015 mein erstes Kind bekommen in einer Universitätsklinik und es war eine schlimme Erfahrung für mich. Gerade jetzt beim Hören der Sendung wird mir erst richtig bewusst, was mir damals eigentlich widerfahren ist. Ich habe damals vertraut, wurde enttäuscht. Nach der Geburt habe ich mehrfach versucht, von dem Personal zu erfahren, wieso sie diese Entscheidung getroffen haben. Die einzige Auskunft, die ich bekam, war, es gibt einfach nur ein gewisses Zeitfenster. Also für die Frauen oder auch Männer, die uns zuhören, die jetzt sagen, okay, ich merke jetzt erst, was da passiert ist, oder die immer noch auch in der Verarbeitung einer Geburt sind, die für sie nicht positiv war, was gibt es für Wege, damit hinterher umzugehen?
Ganz wichtiger Punkt, vielen Dank auch für diese Zuschrift. Auch hier möchte ich sagen, es tut mir unendlich leid, dass Frauen das erleben. Und es sind sehr viele und es ist auch nicht selten, dass man sich erstmal nach der Geburt gar nicht damit befasst, weil man gar nicht versteht, dass so schlecht wie es einem geht, das war bei mir auch so, mit der Geburt selbst zu tun hat. Weil man ist Mutter geworden, es ist eh alles anders. Da ist dieses kleine Baby, es will ständig was, man schläft nicht mehr. Da zu verstehen, okay, ich bin jetzt von der Geburt traumatisiert, ich suche mir mal Hilfe, ist auch viel verlangt. Ja. Aber jetzt, wenn man es so hört, wenn man Artikel darüber liest, vielleicht mein Buch im Laden stehen sieht, also es gibt sehr wohl Hilfsangebote. Es gibt den Verein Motherhood, der wurde vorhin schon mal genannt, der hat ein Hilfetelefon für schwierige Geburten. Kann man einfach mal googeln, kann man zu bestimmten Zeiten anrufen und weiß, da werde ich gut behandelt. Weil viele Frauen, die das dann zum Beispiel ihrer Mutter, Schwiegermutter irgendwo im Umfeld erzählen, hören dann oft sowas wie, ja, Hauptsache das Kind ist gesund. Und dann wird die Geburtserfahrung wieder der Frau abgesprochen und sie hat gar nicht den Raum, drüber zu reden. Dabei ist darüber reden so unglaublich wichtig und heilsam und wirklich den Raum zu schaffen. Es gibt auch den Verein Licht und Schatten oder Schatten und Licht. Ich verwechsel es immer, kann man aber auch googeln. Die haben Listen online mit Gruppen von Frauen, die über belastende Geburten sprechen mögen. Das war auf meinem Weg der Heilung unglaublich wichtig zu wissen, okay, ich bin nicht alleine und zu sehen, andere Frauen haben die gleichen Folgen. Und deshalb habe ich auch mein Buch geschrieben. Es heißt ja nun mal, so wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen. Und genau den Raum aufzumachen, zu lesen, okay, es gibt das ganz oft, die Folgen sind so, wie sie sind, aber ich kann mir Hilfe holen, ich kann da wieder rauskommen und diesen Raum zu öffnen, das ist halt auch mir so wichtig, dass Frauen auch, egal wie die Geburt war, darüber reden dürfen, dass es nicht nur um das Kind geht, sondern um die Frauen, die Mutter werden.
Und auch die Väter, je nachdem.
Und die Väter auch, das habe ich ja auch in meinem Buch, das ist natürlich auch für Väter eine ganz wichtige Erfahrung, ist auf jeden Fall. Mhm.
Frau Gebhardt-Orthofer, was sagen Sie, was kann man tun, wenn die Geburt einem noch so lange nachhängt? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, also vieles wurde dazu schon gesagt. Ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig zu erkennen, weil viele dieser Aspekte, was ja auf eine Traumatisierung hinweist, auch mit Mutterschaft ein bisschen hinhergeht. Ich bin abgeschlagen, ich bin unkonzentriert. Es ist schwierig, das erstmal zu erkennen, dass das mehr ist. Aber es gibt Hilfen. Also es gibt natürlich die Wochenbetthebammen, die nach Hause kommen, mit denen man Dinge besprechen kann. Ich finde es auch wichtig, dass wir für Öffentlichkeit sorgen, weil vor 20 Jahren war es die postpartale Depression, über die keiner gesprochen hat. Seit man es zum Thema macht, finden die Frauen Hilfen. Und es gibt auch gute Anlaufstellen, die sind flächendeckend vorhanden. Die haben wir nur nicht auf dem Schirm für solche Situationen. Das sind die Schwangerenberatungsstellen. Das sind die Expertinnen für psychosoziale Betreuung. Und die können da ganz früh und auch ganz niedrigschwellig, weil sie gut erreichbar sind, Unterstützung geben.
Gibt es Rituale, die vielleicht auch Mütter machen können, um so ein Geburt, auch wenn sie vielleicht nicht positiv war, aus welchen Gründen auch immer, zum Abschluss zu bringen, für sich sozusagen rund zu machen im Nachhinein?
Also ich kann da vielleicht kurz drauf antworten, weil ich natürlich auch andere Bücher darüber gelesen habe, was man so machen kann. Und das gibt's auf jeden Fall. Es gibt auch Traumatherapeutinnen, die speziell darauf ausgebildet sind. Also es gibt so, zum Beispiel, es fällt mir immer ein, das ist von einer Traumatherapeutin, die heißt Tanja Sahib, die macht sehr wichtige Arbeit, von der weiß ich das. Es gibt so ein Baderitual, dass Mutter und Baby baden und sich danach so mit Handtüchern und Decken ins Bett kuscheln. Und zum Beispiel, gerade wenn die Geburt schlimm war, wenn das Baby im ersten Moment nicht bei der Frau auf dem Bauch lag, wie man es eigentlich machen sollte, sondern irgendwo anders war, da diesen Moment des gemeinsamen Ankommens zum Beispiel nachempfinden kann. Das ist nur eine Möglichkeit, es gibt ganz viele Rituale und es ist sehr heilsam, einfach sich den Raum dazu geben, es dann später eben zu empfinden, wenn man es in dem ersten Moment nicht empfunden hat.
Ich würde gerne noch Hörerinnen-Erfahrungen teilen mit Ihnen. Brigitte Winke-Borgelt hat geschrieben, mich hat man bei der Geburt wochenlang verrückt gemacht, dass das Kind wohl früher kommen würde. Ich lag dann eine ganze Woche auf der Geburtsstation, ohne dass Wehen einsetzten. Schließlich hat man mir wehenfördernde Mittel gegeben und irgendwann begann die Geburt. Die Wehen hörten aber wieder auf und man boxte förmlich auf meinen Bauch. Danach folgten Sauglocke, Dammschnitt und Zange. Als meine Tochter endlich da war, wurde sie einfach weggebracht, weil sie ja mit ihrer leichten Gehörlosigkeit Hirnerschütterung Ruhe brauchte. Auch am nächsten Tag musste ich betteln, dass sie mir wenigstens kurz gebracht wurde. Ja, das war das, was sie
geschrieben
haben.
Das geht genau in die Richtung. Und vielleicht noch, weil das so schrecklich klingt und auch sehr, sehr schrecklich ist für diese Frau, weil sie sagte eben auf den Bauch geboxt, in all meinen Gesprächen möchte ich das einmal nennen. Das ist der sogenannte Christella-Handgriff. Mhm. Der lohnt sich wirklich zu googeln und auch zu überlegen, wenn man jetzt, weil Frauen kriegen ja trotzdem Kinder und wollen trotzdem ins Krankenhaus gehen, was kann man da tun? Da habe ich mich natürlich auch mit viel beschäftigt. Ich war bei meiner zweiten Geburt auch in einem Krankenhaus und die war sehr gut. Es war nur ein ganz anderes Krankenhaus. Mhm. Und ich habe einen Geburtsplan geschrieben, wo solche Sachen drauf standen. Und der Christella-Handgriff ist ein Eingriff. Da wird, wie die Frau es eben geschildert, der Frau auf den Bauch gedrückt. Der ist hoch umstritten. Mhm. Die WHO empfiehlt ihn nicht. Genau. Das sind alles Dinge, die müssen Frauen wissen und auch die Begleitperson, wenn sie in eine Klinik gehen. Und das ich fand das von der Frau Haller eben gut, dass sie gesagt hat, in ihrem Geburtsvorbereitungskurs spricht sie über verschiedene Eingriffe. Das tun viele Hebammen nicht. Das heißt, ich appelliere auch dafür, mehr zu machen als einen Geburtsvorbereitungskurs vor einer Geburt. Und deshalb wollte ich einmal sagen, Christella-Handgriff, einmal angucken, bitte aufschreiben, will ich nicht. Oder nur unter ganz speziellen Dingen. Wenn man das nicht weiß, kann man sich davor auch nicht schützen.
Claudia Mohr hat uns noch geschrieben, ich habe 4 Kinder und hatte tatsächlich 3 sehr unterschiedliche, aber sehr tolle Geburten. Die erste hat am längsten gedauert, 4,5 Stunden, aber toll begleitet. Am Ende zwar ein kurzer befreiender Dammschnitt, aber alles gut, ohne PDA, sehr tolle Hebamme. Für meinen Sohn bin ich nach der Geburt in den hebammengeleiteten Kreissaal gegangen, weil alles gut war in den Untersuchungen, auch super dorp, habe ambulant entbunden und es ging auch wahnsinnig fast zu schnell, 30 Minuten. Die Zwillinge sind in Coesfeld zur Welt gekommen, ich wurde mega unterstützt und begleitet und es war die sanfteste Geburt. Man glaubt es nicht, aber bei mir ist nichts gerissen bei den Zwillingen. Von daher, ich hatte 3-mal großes Glück in der Begleitung und dadurch, dass ich auch eine gute Erfahrung gemacht habe von Anfang an, bin ich immer sehr entspannt in die Geburten gegangen, habe aber auch immer sehr deutlich auf meine Bedürfnisse hingewiesen. Ich habe alle Geburten ohne PDA gemacht und wir haben noch Zeit für eine letzte Hörerin. Marien Gröschel schreibt, da ich in meinem Geburtsvorbereitungskurs einige Frauen hatte, die so viel Angst vor der Geburt hatten, dass sie sich darum für den Kaiserschnitt entschieden oder auch die Kaisergeburt, möchte ich hier kurz schreiben. Ich habe 2 Töchter und bin jedes Mal mit der Einstellung in die Geburt gegangen, dass es ein natürlicher Prozess ist, für den der Körper der Frau gemacht ist, der schaffbar ist. Wenn die Schmerzen unerträglich werden, dann ist es auch vorbei. Meine beiden Geburten liefen da natürlich ab, ohne jede Narkose und glücklicherweise auch ohne größere Komplikationen innerhalb von ungefähr 8 Stunden. Ich möchte betonen, dass man am besten entspannt, ohne Angst und mit Selbstbewusstsein in die Geburt geht, sich nicht verrückt machen lässt und an seine Kraft glaubt. Ein Satz noch von Ihnen beiden, bevor wir in die Nachrichten gehen. Zusammengefasst, was ist das Wichtigste, um ein Geburtserlebnis zu einem guten für Eltern und Kind zu machen? Was sagen Sie, was sind
ist die wichtig. Essenz? Die Essenz ist, dass jede Geburt anders ist und jede Frau unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen hat, sich sehr intensiv damit beschäftigen kann, wie sie das möchte. Und ein Satz noch zur Selbstbestimmung, weil wir es eben hatten. Eine Selbstbestimmung gilt unabhängig vom Geburtsmodus. Eine sehr informierte Frau kann sich auch aktiv für einen Kaiserschnitt entscheiden. Auch das ist Selbstbestimmung.
Frau Gebhardt-Orthofer, ein Satz.
Es ist natürlich schwierig. Ich möchte nochmal dem Wort Selbstbestimmtheit tatsächlich auch das Wort Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein über die eigene Kraft und über die Entscheidungsfähigkeit, die ich habe als Frau. Und mir dessen bewusst zu sein und Partner, Partnerin, eine Begleiterin dabei zu haben, die mich darin unterstützt, das auch zu äußern, wenn es mir selber schwerfällt.
Selbstbestimmte Geburten standen heute im Mittelpunkt der Sendung. Ich bedanke mich herzlich bei Ulrike Gebhardt-Orthofer, Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands, und bei Lena Högemann, Journalistin und Autorin des Buchs So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Herzlichen Dank Ihnen allen für Ihre Anrufe und Mails. Die Sendung zum Nachhören finden Sie auf deutschlandfunk.de. Und in der kommenden Woche geht es an dieser Stelle mit meiner Kollegin Petra Ensminger um Abgrenzen und Loslassen. Wie gelingt eine erwachsene Eltern-Kind-Beziehung? Hier folgt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher. Und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.